Für uns ist das der Status des Unicorns nicht das Ziel. Im VC-Bereich kann man relativ schnell eine Milliarde bewertet sein, ohne wirklich genug substanzielle Bewertungen zu haben. Wenn man ins kalte Wasser geschmissen wird, das Wasser aber dann irgendwie nie warm wird und man irgendwie so im kalten Wasser bleibt, und das macht mir wahnsinnig Spaß.
Ja, herzlich willkommen zum Gründerszene-Podcast, heute mit Hanno Renner, dem Gründer von Personio. Schön, dass du da bist, Hanno.
Hallo Pauline, schön, dass ich da sein kann.
Personio bietet ja eine Software an, mit der viele Aufgaben von Personalabteilungen digitalisiert werden, zum Beispiel Abwesenheitsanträge managen oder Personaldokumente bereitstellen. 2015 hast du das Startup in München gegründet mit 3 Mitgründern. Und jetzt, 4 Jahre später, strebt ihr den Status als Unicorn an. Das heißt, ihr wollt mehr als 1 Milliarde Dollar wert sein. Ich habe mal gegoogelt, wenn man Personalsoftware googelt, dann kommen mehr als 800.000 Ergebnisse. Ihr habt also schon recht viel Konkurrenz. Wie wollt ihr es da schaffen, ein Unicorn zu werden?
Ja, also ich glaube erstmal, dass mit dem, was wir anstreben oder was auch jetzt teilweise in den Medien geschrieben wird, was wir anstreben, ist ein bisschen unterschiedlich. Für uns ist das der Status des Unicorns nicht das Ziel, warum wir irgendwie angetreten sind, sondern wir haben eine Mission, die wir intern als Company verfolgen und mit der wir die Personalmanagement digitalisieren wollen und da vielen Unternehmen bei diversen Problemen helfen wollen. Aber dabei ist für uns nicht das Ziel, das Unicorn zu werden, sondern das ist dann vielleicht ein Zwischenschritt auf dem Weg dahin, wenn wir es schaffen. Und der Markt ist sicherlich groß genug mit in Europa 1,7 Millionen und allein in Deutschland 440.000 kleinen mittelständischen Unternehmen, die wir damit digitalisieren können. Und da ist sicherlich die Möglichkeiten, sehr große Unternehmen aufzubauen und damit auch den Status des Unicorns zu erreichen. Aber für uns ist das nicht das Ziel, sondern das Ziel ist eben, unsere Kunden und möglichst viele am Markt mit unserer Software zu bedienen.
Kannst du was zu eurer aktuellen Bewertung sagen?
Also sie ist schon deutlich im 3-stelligen Millionenbereich, aber wir kommentieren nicht genau.
Jetzt stand ja erstmal nur in bisherigen Medienberichten, ihr habt die Chancen, ein Unicorn zu werden. Was denkst du, wann das soweit sein wird?
Die Chancen, warum die Medien oder das auch in dem Handelsblattartikel kürzlich geschrieben wurde und ich glaube irgendeine Beratungsfirma uns auch so eingestuft hat, ich sehe natürlich erstmal, wenn jetzt ein Fonds wie Index investiert, die investieren grundsätzlich immer nur, wenn da Potenzial ist, ein sehr großes Unternehmen aufzubauen, das potenziell auch an die Börse gehen kann. Ich glaube, Index hatte letztes Jahr 9 oder 10 Börsengänge in ihrem Portfolio. Dementsprechend ist das sicherlich die Erwartung, wenn sie irgendwo investieren, dass das auch möglich ist. Und wie gesagt, über den Markt ist das auch ziemlich klar darstellbar. Über einem SaaS-Unternehmen mit den aktuellen Multiples muss man irgendwo zwischen 60 und 100 Millionen in ARR produzieren, also Annual Recurring Revenues, um dann mit dem Unicorn-Status bewertet zu werden und auch dann ab 100 Millionen auch ein Börsenkandidat zu sein. Und wie gesagt, der Markt gibt es ganz klar her. Wir bräuchten ungefähr so irgendwo zwischen 8.000 und 12.000 Unternehmen als Kunden, um dann an die Börse gehen zu können. Sondern schon nach Unicorn-Status, aber um so auf diese 100 Millionen ARR zu kommen. Und ich denke, das wäre so in den nächsten 3 bis 4 Jahren möglich, wenn wir so weiter wachsen wie bisher, auch dahin zu kommen. Das ist ja auch immer die Frage. Es gibt ja auch viele Unternehmen, ich glaube Flixbus, jetzt auf einmal sprechen alle von Flixbus als Unicorn, die sind schon seit Jahren sicherlich so viel wert, aber hatten halt keine Finanzierungsrunde, weil sie profitabel waren. Und dementsprechend kann man natürlich auch ein verstecktes Unicorn sein oder eigentlich die Bewertung oder die Umsätze dafür schon haben, ohne das dann auf dem Papier zu sein, weil man gerade keine Finanzierungsrunde gemacht hat.
Das heißt, wenn ihr den Unicorn-Status erreicht habt, dann kannst du dir auch einen Börsengang vorstellen?
Für einen Börsengang braucht man sicherlich noch mehr Umsätze. Aktuell im VC-Bereich kann man relativ schnell 1 Milliarde bewertet sein, ohne wirklich genug substanzielle Bewertungen zu haben oder substanziellen Wert zu haben, um auch an einem Public Market dann irgendwie akzeptiert zu werden oder dann einen sinnvollen Börsengang hinlegen zu können. Ich denke, das wäre eben, wie gesagt, erst so bei 100 Millionen ARR. Und da wäre man sicherlich nach den aktuellen Bewertungen schon eher mit 3-4 Milliarden bewertet. Sicherlich ist für uns das Ziel, unserer Mission nachzugehen und da als unabhängiges Unternehmen so lange wie möglich diesem nachzustreben. Und in dem Markt ist sicherlich auch eine groß genug Firma, die an die Börse gehen kann, möglich. Aber okay. Das müssen wir natürlich noch zeigen.
Seid ihr eigentlich im Moment schon profitabel?
Aktuell sind wir nicht profitabel. Wir könnten sicherlich mit dem Modell und den stabilen Umsätzen und dem wenigen Churn, den wir haben, jederzeit das Unternehmen profitabel drehen. Das ist aber aktuell nicht Ziel, sondern ganz klar das weitere Wachstum und den Impact am Markt zu vergrößern.
Ihr habt ja Anfang des Jahres 35 Millionen Euro ungefähr eingesammelt. Setzt so ein hohes Investment ein auch irgendwie unter Druck?
Also ich würde nicht sagen, dass es einen unter Druck setzt. Erstmal, ich glaube, es macht einem vor allem nochmal, es gibt einem mehr Möglichkeiten. Man kann natürlich mehr paralysieren, muss da ein bisschen aufpassen, dass man trotzdem die Balance richtig hält aus genug neue Sachen und parallel anzustoßen, aber trotzdem den Fokus noch in der als Company, weil selbst wir sind 260 Mitarbeiter, das ist eine große Größe, aber trotzdem kann man da jetzt auch nicht sich verzetteln und 10 Sachen versuchen gleichzeitig zu machen, nur weil potenziell das Kapital dafür da ist. Und ich glaube, da jetzt eben den guten Mittelmaß zu finden, ist die größte Herausforderung, wenn man theoretisch sehr viel Kapital zur Verfügung hat.
Was sind denn für euch die Hauptthemen, auf die ihr da setzen wollt?
Also die zwei großen Themen, die neben jetzt der weiteren Unterstützung unseres Kernbusiness und natürlich Investitionen ins Produkt jetzt neu sozusagen dazugekommen sind. Zum einen das Thema Lohnbuchhaltung, wo wir auch Anfang des Jahres dann nach unserer Finanzierungsrunde noch ein anderes Unternehmen aufgekauft haben und mit denen jetzt die Möglichkeit haben, da unseren Kunden nochmal einen ganz neuen Service anbieten zu können. Also nicht nur viele unserer Kunden hatten bisher immer schon die Lohnbuchhaltungsdaten in Personio drin, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, auch einen komplett automatisierten Payroll-Cycle dann anzubieten zu können, die Payslips automatisiert zu erstellen und damit einfach nochmal ein ganz neues Produkt und neue Serviceleistung dazu bieten zu können. Das ist die eine Bereich, in dem wir durch die Akquisition, aber auch jetzt sehr stark investieren. Der andere Teil, der für 2019 sehr relevant ist, ist die Internationalisierung, wo wir jetzt kürzlich einen Head of International eingestellt haben, der jetzt aus London basiert, aber jetzt gerade die Märkte UK, Spanien, Benelux und Nordics adressiert. Und das ist jetzt so der zweite, sagen wir mal, neue Hebel, in den wir gerade investieren, der abweichend von unserem Kerngeschäft ist.
Was ist eigentlich, was dich persönlich am Thema HR so begeistert?
Was ich extrem spannend finde, nicht am Thema HR speziell nur, sondern auch spezifisch darauf, was wir machen, ist, dass es zwar ein sehr spezifisches Problem oder sehr viele spezifische Probleme für HRler, Personaler in dem Fall löst, gleichzeitig aber trotzdem auch einen Impact auf viel mehr Menschen hat. Da bei uns ja jeder Mitarbeiter im Unternehmen hat einen Zugang zu Personio, jeder Mitarbeiter arbeitet mit Personio. Da sind wir auch unter anderem gerade dabei, an einer Mobile App zu arbeiten, um damit auch dann das für den Mitarbeiter noch einfacher zu machen, damit zu interagieren. Aber wir dementsprechend zwar eigentlich eine B2B-Lösung sind, die sehr klar ein Use Cases von einer spezifischen Berufsgruppe löst, gleichzeitig eben aber auch so diesen fast schon consumerartigen Ansatz haben, wo wir den ganzen, jedem Mitarbeiter auf sein Leben auch irgendwie einen Einfluss haben und da einen Impact haben. Und das ist, was ich persönlich so spannend finde, dass wir diese zwei Sachen kombinieren.
Ich habe mir auch mal dein LinkedIn-Profil angeschaut, hauptsächlich um zu gucken, was du eigentlich davor gemacht hast. Und da habe ich was ganz Interessantes gefunden. Und zwar warst du mal Yachtskipper. 3 Jahre lang. Wie kam das?
Ja, ich habe schon immer sehr, sehr gerne gesegelt, auch also als Jugendlicher so ein bisschen. Und dann bin ich extra nach Konstanz zum Studieren gegangen, dort auch Segellehrer gearbeitet und habe mich da sehr viel damit beschäftigt und habe dann irgendwann nach einem Auslandssemester in Neuseeland gemerkt, dass man da irgendwie auch damit Geld verdienen kann und sich damit auch ein bisschen tiefer rein beschäftigen kann. Dann habe ich damals eine Yachtmaster-Ausbildung gemacht und dann angefangen, als Skipper zu arbeiten. Das war immer parallel zu meinem Studium, in den Semesterferien, aber sowohl im Sommer dann im Mittelmeer oder im Winter in der Karibik oder sonst wo auf der Welt, wo es eben warm ist, habe ich dann damit im Prinzip so mein Studium finanziert, indem ich da Leute durch die Gegend gesegelt habe. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Man von außen gesehen unterschätzt das ein bisschen, dass es schon auch Arbeit ist und man halt viel Verantwortung hat. Aber es war zum einen, hat mir trotzdem viel Spaß gemacht, natürlich da Zeit auf dem Wasser zu verbringen und Zeit mit was zu verbringen, was ich sehr gerne mache. Gleichzeitig glaube ich auch recht viel lernen können, auch was so Crewmanagement und Leadership auf so einem Boot angeht.
Neben dem, dass du segelst oder gesegelt hast, bist du auch noch Snowboardlehrer und machst ja Triathlon. Dein ganzes Instagram ist ja eigentlich voll mit Triathlon. Warum Triathlon?
Sport war für mich immer ein wichtiger Ausgleich, schon früher im Studium. Eigentlich habe ich lange Fußball gespielt und habe dann gegen Ende meines oder irgendwann im Laufe meines Studiums irgendwann mal aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass ich wahnsinnig viel Zeit da investiert habe. Und wenn ich Fußball mache, dann will ich jetzt auch als Teamsport da eben auch die Zeit ins Team investieren können. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass mir das nicht mehr wert ist in dem Maße und ich aber trotzdem weiterhin Sport machen wollte. Und dann habe ich eben andere Sportarten, die ein bisschen flexibler sind, gesucht. Und da habe ich an Ballsportarten eben weiterhin noch Beachvolleyball und Tennis, die ich sehr regelmäßig betreibe. Aber Triathlon ist für mich so ein ganz guter Allround-Sport, mit dem man sehr viel Abwechslung hat und der aber einem auch so eine gute Grundfitness gibt. Wenn man einmal die Woche irgendwie Radfahren, Laufen und Schwimmen gibt, dann hat man schon mal so eine gewisse Grundfitness, die einem zum einen so auch so eine mentale Stabilität gibt, aber auch die Möglichkeit eben gibt, andere Sportarten weiter zu betreiben. Und dann ab und zu sich in so einem Triathlon-Wettkampf zu messen, macht einfach auch Spaß, weil es eben da sehr viel Abwechslung drin ist und sehr, sehr unterschiedliche Herausforderungen ist und nicht, wenn man es nur läuft oder nur Rennrad fährt, ist eben ein bisschen mehr Dynamik drin ist.
Wie schaffst du es so in deinem Alltag, dir die Zeit rauszuschaufeln als Gründer für deine Hobbys?
Also ich habe fairerweise, glaube ich, ist es für mich insofern leichter, dass ich keine Beziehung oder Familie oder Kinder habe, um die ich mich kümmern muss und dementsprechend wirklich sehr stark nur auf Arbeiten oder dann Sport optimieren kann. Und so kombiniere ich das dann meistens, dass ich eben also einmal am Tag irgendeinen Sport mache und oft ist es dann auch vor der Arbeit dann irgendwie entweder, ich habe dann Kollegen, die sich zum Joggen treffen, wo das dann so unser Weekly One-on-One ist, wo wir uns dann auch privat über alles Mögliche austauschen können, einmal die Woche. Oder an einem Tag die Woche spiele ich vor der Arbeit Tennis, an einem Tag gehen wir Rennrad fahren, an einem Tag machen wir Yoga bei uns auf der Dachterrasse im Büro. Mhm. Und so habe ich im Prinzip jeden Tag die Woche einen Fixtermin, der entweder morgens oder abends nach der Arbeit ist. Und damit kann ich das ganz gut in den Nebenzeiten mit unterbringen.
Ja, hast du heute auch schon was gemacht?
Heute war ich noch nicht laufen, weil ich einen Freund hier noch zum Frühstück besucht habe in Berlin. Aber jetzt am Wochenende habe ich einen Freund besucht, da war auch jeden Morgen laufen.
Mal wieder zurück zu Personio. Was mich mal interessieren würde, ihr habt ja Personio zu Anfang eigenfinanziert und dann Investoren reingeholt. Wie sind so deine Erfahrungen mit Bootstrapping? Würdest du es weiterempfehlen?
Also um es nochmal, das nur das eigenfinanziert klingt manchmal auch so, als ob wir viel Geld gehabt hätten und es hätten finanzieren können, das ist nicht dabei. Wir haben aus dem Studium raus Gründe natürlich irgendwie unsere Ersparnisse in die GmbH-Gründung gesteckt, aber sonst jetzt nicht irgendwie selber kein Geld gehabt, um die Firma zu finanzieren, aber haben anfangs immer dann keine Kosten oder relativ schnell aber auch Umsätze generieren können, mit denen wir dann eben Büro und erste Mitarbeiter bezahlen konnten und auch die ganzen anderen Kosten, die so mit anfallen. Ich würde es auf jeden Fall insofern weiterempfehlen. Also es hängt ein bisschen sehr davon ab, was das für eine Art Unternehmen ist und was man auch braucht oder was jetzt wichtig ist. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel die Scooter-Unternehmen gerade anschaut, die müssen einfach wahnsinnig so schnell, wie es geht, irgendwie in den Markt und da Marktmacht aufbauen. Die können sicherlich sich jetzt nicht leisten, da irgendwie anfangs zu bootstrappen und ein bisschen damit Zeit zu verlieren. Ich glaube aber bei vielen anderen Modellen ist es sehr gut, vorher bootstrappen aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil man damit ein bisschen die Disziplin einfach auch lernt und auch mal versteht, was es heißt, wirklich ein profitables Unternehmen leiten zu müssen und wirklich nicht nur Geld auszugeben, das irgendwie von VCs auf dem Konto rumliegt. Zum anderen, glaube ich, ist es aber auch wichtig, weil man dann erstmal so ein bisschen Zeit hat, das Team sich zu formen, ein bisschen Zeit hat, sich wirklich mit dem Produkt im Markt zu beschäftigen und so ein bisschen sich selber da noch stärker und das Modell stärker finden kann, bevor man jetzt irgendwie Geld ansammelt und dann gleich irgendwie auch nach Umsatz-Milestones gemessen wird und dann sehr stark dann sich der Fokus darauf richtet. Dementsprechend würde ich jedem empfehlen, der kann natürlich, hat es auch positive Effekte, was jetzt Verwässerung angeht, dass man, wenn man später einsammelt, dann auch gleich schon eine höhere Bewertung erzielen kann und aber auch sich leichter tut, Geld einzusammeln, weil man schon mehr vorweisen kann. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall sinnvoll, nicht nur gerade heutzutage, weil man kann und weil viel Geld im Markt ist, schnell gleich Geld einzusammeln, sondern wirklich zu überlegen, kann ich jetzt mit einer Finanzierungsrunde was anders machen als vorher? Und für uns das erste Dreivierteljahr hätten wir nicht viel anders machen können. Das war teilweise auch während dem Studium noch, aber da hatten wir sowieso den Fokus darauf, das Produkt voranzubringen und erste Kunden ranzubringen und zu lernen. Und das hätte es nicht beschleunigt, wenn wir irgendwelche Investorengelder schon gehabt hätten. Als wir dann aber die Seed-Runde eingesammelt haben, waren wir definitiv an dem Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, wir könnten gerade schneller wachsen, wir könnten mehr Produktfortschritt machen und jetzt ist es wirklich wichtig, dass wir da auch Geld ansammeln. Und deshalb hatten wir da Glück, dass es zu einem guten Zeitpunkt kam.
Was waren so die größten Veränderungen, die eingetreten sind, als ihr Investoren reingeholt habt?
Also ich glaube, die größte, wichtigste Veränderung ist eben erstmal, dass man nicht mehr eben dieses, wir haben jetzt zwei neue Kunden, deshalb können wir jetzt einen weiteren Mitarbeiter leisten, sondern wirklich auch mal zu sagen, okay, was wäre jetzt gerade, was hilft uns wirklich weiter und das dann wirklich auch einstellen zu können. Die andere Veränderung ist natürlich schon gefühlt, okay, das sind jetzt noch andere Leute, die irgendwie ein Interesse an der Firma haben und dementsprechend auch irgendwie sich da, ja, mit denen man sich dazu austauscht, die jetzt aber nicht nur externe sind, von denen man Rat holt, sondern die auch wirklich mit im Boot sitzen. Mhm. Bei uns war das aber eigentlich insofern recht positiv, weil wir da zum einen sehr viel Intros, Connections mit anderen bekommen haben und so weiter. Insofern das sehr positiv war und gleichzeitig eigentlich bis heute nie in irgendeiner Weise von unseren Investoren, keinem, der irgendwann reingekommen ist, gedrängt worden in irgendeine Richtung oder irgendwie versucht hat, uns reinzureden, sondern es immer sehr unterstützend war und mit Input, wenn wir es gebraucht haben, aber wir jetzt nie bisher glücklicherweise da nie schlechte Erfahrungen gemacht hatten.
Einer der Personio-Gründer, Ignaz Forstmeier, wenn ich jetzt den Vornamen richtig ausgesprochen habe.
Genau, Iggy, sein Kurzname.
Iggy. Er hat ja Personio 2018 verlassen. Mhm. Hat dich das getroffen?
Nee, also es war keinerweise überraschend für uns, weil ich war schon seit halb dreiviertel Jahr da mit ihm im Austausch dazu, dass er gemerkt hat, dass diese Veränderung seiner Rolle von anfangs wirklich Sachen selber machen und sich da auch selber tief reinfuchsen, was seine Stärke war und was ihm auch Spaß gemacht hat, zu eigentlich kann und sollte er selber nicht mehr so viel operativ machen, sondern eher die richtigen Leute einstellen, die dann empowern, mit denen daran arbeiten. Und das waren Sachen, die zumindest zu dem Zeitpunkt ihm nicht so Spaß gemacht haben und er auch mit diesem Wandel sich einfach nicht so wohl gefühlt hat und auch gemerkt hat, dass es für ihn mehr Stress produziert als irgendwie Spaß dann dabei. Und deshalb war das schon länger klar, dass er sich in der Rolle nicht mehr so wohl fühlt. Gleichzeitig hat aber auch seine Freundin, was noch ein unterstützender Faktor war, die in Wien gewohnt hat, und das ist irgendwie auch so ein Aspekt, wo schon länger irgendwie nicht ganz zufrieden mit war. Und dadurch haben wir dann, also war das deshalb nicht überraschend, sondern ein Prozess, wo wir über ein halb, dreiviertel Jahr darüber gesprochen haben, oder fast schon ein Jahr, und dann irgendwann klar war, okay, er würde gerne da die Verantwortung auch für seinen Bereich abgeben. Und dann haben wir angefangen, nach einem VP Marketing zu suchen, dann Executive Search Firm auch damit beauftragt. Und dann ging das auch nochmal 4-5 Monate und dann war die Person da. Und deshalb gab es noch eine Übergabe. Also es war ein sehr langer und klarer Prozess, wo er auf den hingelaufen ist. Und bis heute habe ich mit Iggy ein sehr gutes Verhältnis, tauschen uns regelmäßig aus. Und deshalb war das jetzt nicht irgendwie so ein großer, überraschender Aspekt, sondern es war einfach eine, glaube ich, natürliche Entwicklung, weil für jeden Gründer erstmal verändert sich die Rolle alle 3-6 Monate, besonders wenn man schnell wächst, extrem stark. Und man kann das einfach vorher nicht vorhersehen, erstens, ob es überhaupt so kommt und man so schnell wächst, aber auch, wie man dann mit der veränderten Rolle klarkommt, wie einem das Spaß macht. Und da muss ich auch hier ein großes Kompliment machen, dass man dann reflektiert genug ist und sich das eingesteht, zu sagen, mir macht das so in der Form, in der aktuellen Phase gerade nicht mehr, keinen Spaß mehr. Und ich zwinge mich das nicht dazu, nur wegen dem, weil das jetzt irgendwie von außen irgendwie die Leute sagen, ja, das ist doch toll gerade, wie es bei euch läuft. Und dann mache ich was, weil es die Erwartung ist von anderen vielleicht, sondern dass man da auch selber irgendwie reflektiert genug ist. Und ich glaube, deshalb war das der richtige Schritt.
Wie ist das für dich, mit dieser veränderten Rolle klarzukommen, dieses weniger selber mit anpacken, selber was machen und mehr managen und delegieren?
Zum einen, ich glaube, es sind zwei Antworten dazu. Die eine ist, was mir einfach extrem Spaß macht, ist Veränderung und auch diese permanent, ich nenne das immer so ein bisschen, wenn man ins kalte Wasser geschmissen wird, das Wasser aber dann irgendwie nie warm wird und man irgendwie so im kalten Wasser bleibt. Und das macht mir wahnsinnig Spaß, immer in diesem Bereich zu sein, wo man eigentlich immer nicht genau seine Rolle noch nicht genau im Griff hat und dementsprechend gechallenged ist. Und das macht mir, da habe ich persönlich sehr viel Spaß dran. Die andere Sache ist, dass ich aber schon auch glaube, dass ich jetzt für meine jetzige Rolle von meiner Persönlichkeit besser geeignet bin als für die Rollen am Anfang. Ich bin grundsätzlich jemand, der eher Spaß daran hat, stärker daran ist, Sachen insgesamt zu verstehen und dann verschiedene Leute, die richtigen Leute dazu zu finden und dann eben mit denen dran zu arbeiten, ein System aufzubauen. Und es gibt andere, die in ihren Bereichen einfach viel größere Experten sind und viel besser sind als ich. Und ich da auch, selbst wenn ich es für mich eine viel größere Überwindung kosten würde, jetzt ganz genau zu verstehen, wie baut man ein SaaS-Sales-Team von 40 auf 100 Leute auf oder wie kann ich jetzt irgendwie ein absolut perfekter Produktexperte werden. Ich glaube, das sind Sachen, da kann man einfach, gibt es Leute, die es viel besser können und die können wir dann, und die Leute einzustellen oder die weiterzuentwickeln, liegt mir, glaube ich, mehr als mich selber dann in so einen Bereich im Detail einzuarbeiten.
Okay. Ihr habt ja bei Personio, kann man ja fast sagen, so eine Startup-Kultur aus dem Bilderbuch. Zumindest wenn man sich mal euren Instagram-Kanal anguckt. Ihr habt ja auch so einen Inside-Personio-Instagram-Kanal und ihr macht gemeinsame Frühstücke, gemeinsame Grillabende. Du hast eben schon gesagt, gemeinsam Yoga. Ist ja doch irgendwie diese Startup-Kultur, die dann vorherrscht. Wollt ihr das so ein bisschen beibehalten, auch wenn ihr jetzt noch mehr wächst?
Was ich daran schon sehr wichtig finde an dieser Kultur auch eben so dieses, dass man sich selber nicht so ernst nimmt, dass man jetzt nicht so, also von einem Dresscode ganz natürlich weit weg, das wäre sowieso nichts, was uns je einfallen würde, aber allein schon auch, wenn das Leute halt einfach sich da sehr, sehr so verhalten können, wie sie wollen, dass sie arbeiten können, wo sie wollen, wo sich untereinander austauschen können, dass sie da nicht irgendwie keine klaren Vorgaben gibt. Ich glaube, das sind schon alles Sachen, die jetzt wir auch von Leuten gefeedback kommen, die vielleicht aus größeren Unternehmen kommen und da das nicht so kennen. Und das ist, glaube ich, sicher was wir beibehalten wollen. Und deshalb also sehe ich jetzt keinen Grund für uns irgendwie dass sich diese Kultur, die wir haben, da verändern soll. Im Gegenteil, wir wollen, ich glaube, wir können auch wenn wir größer werden, auch wenn wir mehrere hundert Mitarbeiter jetzt schon sind und dann auch Richtung 1000 weiter wachsen, können wir, glaube ich, viel von dem beibehalten. Wir müssen daran sicher arbeiten, dass es auch weiterhin sich so anfühlt und dass man weiterhin auch diese Ownership über vernünftige, gute Zielsysteme und so weiter erreicht. Das ist, glaube ich, nach wie vor wichtig. Aber ich denke, diesen Startup-Flair, der ist nicht unbedingt dann an die Größe gekoppelt, sondern das können wir auf jeden Fall auch durch weiteres Wachstum noch
beibehalten. Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt?
Wir sind jetzt knapp über 260.
Ich habe in einem anderen Interview gelesen, dass ihr letztes Jahr 16.000 Bewerber hattet. Mhm. Krasse Zahl auf jeden Fall. Wie habt ihr das gemanagt, die ganzen Bewerber abzufertigen?
Also natürlich haben wir ein tolles Tool dafür. Oh. Nein, also natürlich logischerweise nutzen wir Personio und auch die Zahl habe ich damals vor dem Interview aus unserem eigenen Personio-Account ausgezogen. Aber ich glaube, wir haben den Bewerber Inflow natürlich auch bekommen durch Employer Branding und viel, viel Posten und viel Active Sourcing und das Managen, also wir haben ein extrem großes Recruiting-Team, extrem groß, ich glaube für unsere Größe groß, wir investieren generell viel in HR, aber haben 10 Vollzeit-Recruiter, die nichts anderes machen als nur rekrutieren, die sind auch unterstützt von jeweils einem Intern oder Working Student, der eben dabei unterstützt, dass wir zum einen jedem Bewerber relativ schnell eine Rückmeldung geben und dann wirklich schnell auch einladen, wenn es durch das Screening gut passt, aber dann auch hinterher eben einen sehr effizienten Prozess managen, obwohl wir recht viele Interviews, wir machen eigentlich jeden Bewerber kommt durch 5 Interviewstufen, aber das wird jetzt trotzdem möglichst schnell die Interviews gescheduled kriegen, dass wir möglichst schnell die durchführen können und dann hinterher eben auch kurzfristig eine Rückmeldung geben können, was zum einen uns dabei hilft, weil wir schnell die Position auch besetzen wollen, aber glaube ich auch für die Bewerber hoffentlich eine gute Erfahrung ist, egal ob es dann klappt oder nicht, eine schnelle Rückmeldung zu bekommen.
Bei so einer hohen Zahl an Mitarbeitern und auch Neueinstellungen, ist das noch so, dass du jeden Mitarbeiter persönlich kennenlernst?
Also aktuell ist es noch so, dass ich bei jedem Vollzeitangestellten im Gründerinterview, Founderinterview am Schluss involviert bin und da zumindest die Personen kurz kennenlernen. Da mache ich dann nicht mehr sehr viel fachlich. Das passiert in den Interviewstufen davor, aber schon noch ein bisschen kulturell und um eben auch sicher zu gehen, weil wir natürlich in allen Bereichen immer sehr viel Druck haben, auch schnell einzustellen. Wir aber auf keinen Fall eben an der Qualität Abstriche machen wollen und dementsprechend so ein bisschen auch als Gegencheck jetzt gegenüber jemand, der in seiner Funktion gerade dringend jemand einstellen muss, da eben dann vielleicht auch noch ein bisschen weiter in den Bar hochhalten zu wollen. Genau, das, wir sind jetzt gerade bei manchen Positionen daran zu überlegen, ob, damit ich oder auch mein Mitgründer nicht zum Bottleneck werden, ob wir das dann irgendwann jetzt mal verändern sollen. Aber aktuell interviewen wir noch jeden.
Wärst du da ein bisschen traurig, wenn du das nicht mehr aus Kapazitätsgründen machen kannst?
Also es ist insofern, glaube ich, ein bisschen traurig oder schade einfach, weil ich dann jetzt schon manchmal dann irgendwie merke, also ich habe mit allen Neuankömmlingen jeden Monat dann so eine New Hire Session, wo es eben auch um unsere Kultur, um unsere Vision, um unsere Ziele geht. Und da, wenn ich da eben Leute vor mir sitzen habe, die ich kaum kenne, das ist natürlich irgendwie schade, aber es ist unvermeidbar, glaube ich, jetzt mit dem weiteren Wachstum und im Interviewprozess. Ich glaube, solange wir es hinkriegen, da einen Prozess hinzukriegen, der weiterhin die besten Leute findet und dann auswählt, bin ich auch froh, oder nicht froh, aber bin ich nicht traurig, irgendwie das dann abzugeben, sondern vertraue dann auch den Leuten, die dann den Prozess oder die Rolle von mir übernehmen, dass sie es genauso gut machen.
Hast du eigentlich eine Mitarbeiterzahl im Kopf, wo du denken würdest, okay, jetzt wird es mir dann doch irgendwie zu groß? Es ist nicht mehr dann Startup, sondern das wäre mir zu viel?
Nee, ich glaube, für mich gibt es da keine Zahl. Also es gibt ja viele Unternehmen jetzt auch, die sich auch immer noch Startups nennen und denke ich auch noch so sind, Unternehmen wie irgendwie Airbnb oder Slack oder andere Unternehmen, die jetzt gerade an die Börse gegangen sind oder gerade gehen, die inzwischen viele tausend Mitarbeiter haben und, glaube ich, trotzdem noch sehr stark eine Startup-Kultur beibehalten. Und ich glaube, man kann sowohl mit 300-400 Mitarbeitern dann irgendwie abrutschen in eine sehr irgendwie mehr hierarchische und vielleicht ein bisschen mehr Corporate-Kultur, oder man kann das trotzdem auch auf verschiedene tausend Mitarbeiter ausweiten. Dementsprechend gibt es für mich da keine Zahl, die mir dann zu groß ist, sondern eher eben weiterhin. Und ich glaube, da können wir auch noch sowohl selber viel dazu lernen oder auch weitere Leute noch hinzufügen, die in solchen Unternehmen gearbeitet haben und es geschafft haben, diese Kultur auch weiter beizubehalten, wie wir da konstant dran arbeiten können. Aber es gibt für mich nicht eine Zahl, wo ich sage, okay, und dann ist es irgendwie zu viel oder nicht mehr möglich, das aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das hängt an anderen Sachen als der genauen Zahl.
Was würdest du sagen, wie groß wird Personio mal mitarbeitermäßig?
Also mitarbeitermäßig fällt mir schwer einzuschätzen. Ich glaube, der Markt ist definitiv groß genug, um hier ganz unabhängig von Personio, ein extrem großes Unternehmen, das auch in Sphären von einem SAP oder einem DAX-Unternehmen kommen kann, rein von dem, was jetzt einfach der Markt an Umsatzpotenzial hergibt, zu wachsen. Und ich glaube auch, dass es ein Unternehmen gibt, geben wird in Europa in den nächsten Jahren, in unserem Markt, diese Größe erreichen wird. Wir haben natürlich das Ziel, dieses Unternehmen zu sein, und wenn das der Fall ist, dann werden das sicherlich auch viele tausend Mitarbeiter, die irgendwann daran arbeiten würden, Personio weiterzuentwickeln und weiter im Markt voranzubringen. Aber ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn Gründer dann irgendwie jetzt gerade 200-300 Mann Unternehmen führen und dann oder Mitarbeiterunternehmen haben und da dann irgendwie darüber sprechen, wie das jetzt irgendwie in 10 Jahren 10.000 Mitarbeiter haben wird. Ich glaube, dass wir fokussieren uns darauf, weiterhin das richtige Produkt zu bauen und im Markt zu wachsen und wissen, was das Potenzial hergibt, und haben da sehr große Ambitionen. Aber das ist, glaube ich, nicht dann wichtig, darüber jetzt zu reden, sondern alles jetzt in die Wege zu leiten, damit wir da hinkommen können.
Okay, das war's von meiner Seite. Vielen Dank, dass du heute da warst.
Danke dir.